Wir schauen jetzt am Ende des Jahres 2024 wieder ein wenig zurück. Wir hatten schon den Konzertrückblick, den Theaterrückblick die letzten Tage und heute Morgen wählen wir den Fokus Kunst. Woran erinnern Sie sich eigentlich? An welche Ausstellung, welche Debatte vielleicht auch im Kunstbetrieb, im Kunstzirkus? Ich habe ja direkt die immerwährende lange Schlange vor der alten Nationalgalerie vor Augen. Ich radel da regelmäßig vorbei. Drinnen wurde die Caspar-David-Friedrich-Ausstellung gezeigt, anlässlich des 250. Geburtstag. Das war ein Publikumsmagnet, klar. Unsere Kunstkritikerin Silke Hennig, die hat sich natürlich auch und viel differenziertere Rückblicksgedanken gemacht. Erstmal guten Morgen, Silke.
Schönen guten Morgen.
Starten wir doch wirklich mal mit dem Großereignis Caspar David Friedrich. Wie viel Substanz war dabei, würdest du sagen, und wie viel Hype?
Na, die großen Ausstellungen in Hamburg, Berlin und Dresden, die waren schon sehr substanziell. Da wurde auch an Friedrich-Klischees gerüttelt, so von wegen, der konnte keine Gesichter malen oder zeichnen oder so ein Blödsinn und hätte deswegen mit Vorliebe Rückenfiguren verwendet. Das wurde jetzt, glaube ich, wirklich ein für alle Mal abgeräumt. Aber klar, war auch viel Hype dabei, ja, inklusive Caspar David Friedrich Challenges zwischen Greifswald und Dresden, welche von beiden Städten es schafft, mehr im Stil der Romantik gekleidete Menschen auf dem Marktplatz zu versammeln. Also wenn so eine Zugmaschine wie Caspar David Friedrich des Wegs kommt, dann sind die Trittbretter immer ganz schnell besetzt.
Aber trotzdem, außer Hype und Werbung, hast du noch mal eine andere Erklärung für den Erfolg von Caspar David Friedrich? Die waren ja wirklich sehr, sehr gut besucht, die Ausstellung.
Also kann ich auch nur spekulieren. Ja, es ist möglich, dass der melancholische Grundton seiner Malerei irgendwie ganz gut zu unserer gegenwärtigen Verfassung passt. In Friedrichs Kunst erscheint der Mensch ja eingeordnet, klein gegenüber einer übermächtigen, gottgeschaffenen Natur. Und so eine gewisse Demut in unserem Verhältnis zur Natur, das taugt ja durchaus auch wieder als Leitbild. Aber es ist auch eine Kunst, die vollkommen unbelastet ist von den Debatten, die zeitgenössische Ausstellungen immer öfter so unbequem machen. Ja, von Antisemitismus über kulturelle Aneignung bis Postkolonialismus. Davor ist man in der deutschen Romantik natürlich vollkommen sicher. Und vielleicht spielt das auch eine Rolle beim Publikum.
Ich denke schon, sicher sein in der Romantik ist doch auch erlaubt. War denn 2024 ein Jahr der politisierten Kunst oder der Politik in der Kunst?
Würde ich sagen, ja. Also ich erinnere mich, als im Februar im Hamburger Bahnhof die kubanische Künstlerin Tania Bruguera zu einer mehrtägigen Performance einlud und ganz unterschiedliche Menschen, auch aus der Nachbarschaft des Hamburger Bahnhofs, also nicht nur Leute aus dem Kunstbetrieb, eine Passage ihrer Wahl aus Hannah Arendts Hauptwerk Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft vorlasen oder auch ihre Gedanken dazu mitteilten. Draußen fanden in dieser Zeit große pro-israelische, aber auch pro-palästinensische Demonstrationen statt. Und einige pro-palästinensische Demonstranten sprengten dann auch Brugueras Performance, skandierten ihre Parolen und sorgten am Ende dafür, dass die Performance vorzeitig beendet wurde. Eine Performance, von der die Künstlerin gehofft hatte, sie könnte ein Moment gesellschaftlicher Verständigung werden. Und ja, solche Vorkommnisse, die zogen sich durch dieses ganze Jahr. Ne? Auf der Biennale von Venedig blieb der israelische Pavillon vorsorglich ganz geschlossen. Und in Berlin haben wir ja Militanz und Unversöhnlichkeit der Stellvertreter im Kulturbetrieb zuletzt bei der Eröffnung der Nan Goldin-Ausstellung in der Neuen Nationalgalerie erlebt. Auch da war ja dann vom eigentlichen Anlass der Retrospektive »This will not end well« von Nan Goldin kaum mehr die Rede.
Aber auch diese Ausstellung, also Nan Goldin in der Neuen Nationalgalerie, war ja vielleicht auch ein bisschen wegen des Skandals bei der Eröffnung ein Publikumsrenner, also wenn man der Neuen Nationalgalerie glauben darf.
Ja, also als ich da war, sollte eigentlich wegen Überfüllung niemand mehr reingelassen werden, so sagte es das Aufsichtspersonal. Allerdings, es war überhaupt nicht überfüllt. Es war gut besucht, würde ich sagen, aber in jedem der Darkrooms, diesen Zelten, die in der gläsernen Halle der Neuen Nationalgalerie stehen, um darin Nan Goldins Dia-Musikshows zu zeigen, da gab es schon noch Platz. Aber ja, der Skandal erhöht die Aufmerksamkeit und für Nan Goldin ist Zeigen an sich auch schon ein politischer Akt. Ich habe ein bisschen Zweifel, dass das genügt und mir ist auch nicht so wohl, derart zum Voyeur gemacht zu werden, wie sie das in ihrem Werk tut, aber ja, abwägen und differenzieren, das steht gerade auch nicht so hoch im Kurs, nicht in der Kunst und überhaupt.
Ich höre eine gewisse kritische Distanz. Silke Hennig, unsere Radio 3 Kunstkritikerin. Gab es denn in diesem Jahr eine Ausstellung oder ein Werk, das dich restlos begeistert hat?
Ja, also die Ausstellung des niederländischen Malers Frans Hals in der Gemäldegalerie zum Beispiel. Der Mann, der im 17. Jahrhundert das Lächeln in die Kunst eingeführt hat, das war zweifellos ein Highlight. Aber auch die aktuelle Ausstellung der niederländischen Fotokünstlerin Rineke Dijkstra in der Berlinischen Galerie, da hat es mir vor allem eine Arbeit angetan. Ein Video, in dem die Kamera eine Gruppe von Schulkindern beobachtet, die im Museum vor einem Picasso-Gemälde einer weinenden Frau erklären sollen, was sie sehen. Ja, das Gemälde selbst ist für uns Betrachter nicht zu sehen, weil wir aus dessen Perspektive sozusagen in die Gesichter der Kinder schauen. Und die spekulieren, warum die Frau weint, weil sie einsam ist vielleicht, eine böse Stiefmutter hat oder. Und man sieht förmlich, man sieht, wie Empathie geht, ja, wie wir nachvollziehen, was ein anderer empfindet. Ein kleiner Junge zum Beispiel, der macht immer wieder so ein Gesicht, als ob er selbst gleich weint. Als wollte er körperlich dieses Gefühl erfassen, das Picasso dargestellt hat. Und wir stehen vor der Leinwand und lesen auf die gleiche Weise im Gesicht dieses Kindes. Das ist großartig und ich meine, wir leben doch in einer Zeit, die Empathie braucht. Da kann man bei ihrer Entstehung zuschauen.
Das ist ein gutes Schlusswort. Silke Hennig war das mit einem kleinen Rückblick auf das Kunstjahr 2024. Dir vielen Dank und danke und ja, das Knistern in der Leitung, das bitten wir zu entschuldigen, war keine Kunst, war einfach nur eine blöde Störung.